Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
So, mein lieber Oskar, immer noch am Bodensee, immer noch an diesem wundervollen Ort. Das Wetter kann sich nicht entscheiden. Regen, Sonne gibt uns irgendwie
beides.
Ja, und wir haben uns fest vorgenommen, heute noch eine Folge zu machen.
Freue mich sehr.
Nachdem wir letzte Woche über das Thema Berufseinstieg gesprochen haben und auch aufgehört haben mit dem Thema Stärken, war das der Cliffhanger für die heutige Folge. Und du hast mir heute ein bisschen den Lead gegeben, du als Haupthost hast heute mal den Co-Host abgegeben.
So.
Und ich fange an,
wir nicht vergessen dürfen, Folge 20.
Jawohl.
Also vielen, vielen Dank fürs Zuhören.
Vielleicht ist sie heute mal 5 Minuten länger, aber maximal.
Das schauen wir mal, aber
nicht übertreiben.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir das jetzt schon so viele Monate machen, eigentlich ja seit Anfang des Jahres. Dass wir auch immer weiter zusammen hier lernen und uns weiterentwickeln, habe ich das Gefühl. Da können wir, glaube ich, ganz froh und ganz stolz sein, dass wir das so machen. Jetzt freue ich mich sehr auf die Zukunft. Darüber sprechen wir im Ausklang noch ein bisschen. Wir machen jetzt nicht wieder eine ganze Retro.
Nein, aber
genau.
Deswegen darf es ein bisschen länger werden, nur deswegen.
Aber trotzdem vielen Dank fürs Zuhören. Und falls ihr schon seit 20 Folgen dabei seid, freuen wir uns, wenn ihr die nächsten 20 auch dabei seid.
Super. Also ich fange an mit einem TED-Talk von Sir Ken Robinson, leider verstorbener Bildungsforscher, der den meistgesehenen TED-Talk aller Zeiten verantwortet. Do Schools Kill Creativity ist seine Frage und erzählt in diesem TED-Talk die Geschichte von einem jungen Mädchen, Gillian Lynn, die in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts in der Schule durch Stören aufgefallen ist und beschreibt, wie die Mutter dann mit dem Kind zu einem Arzt geht, der Arzt mit der Mutter sich darüber unterhält und das Mädchen die ganze Zeit auf ihren Händen sitzt, um ja nicht zu zappeln, das tut sie sonst in der Schule, und irgendwann sagt der Arzt dann zu dem Mädchen: Mensch, wir gehen jetzt nochmal hier raus, deine Mama und ich, und in 5 Minuten holen wir dich ab. Und in dem Moment, wo er rausgeht, macht er so etwas unauffällig das Radio an, dann geht Musik an und von draußen durch eine Scheibe, die nur durch eine Seite sichtbar ist, können Mutter und Arzt beobachten, wie das Mädchen aufsteht und tanzt. Und der Arzt sagt zu der Mutter, sehr beeindruckend, das ist fast 100 Jahre her, oder 90 Jahre her, ihre Tochter ist nicht krank, sie ist eine Tänzerin. Die Mutter meldet die Tochter dann in einer Tanzschule an, die kommt aufgeregt nach der ersten Stunde nach Hause und sagt: Mami, die sind hier alle so wie ich. Und aus der Tanzschule wird dann die Royal School of Ballet. Es wird eine Karriere als Solo-Tänzlerin. Sie gründet ihre eigene Company, die Gillian Lynn Dance Company. Und durch eine Begegnung mit Andrew Lloyd Webber wird dann eine Zusammenarbeit. Sie choreografiert Cats und Phantom der Oper, die ersten Inszenierung, und stirbt mit 92 Jahren reich und berühmt. Mhm. Und Ken Robinson hat dann so ein Abschlusszitat, was ich wunderschön finde. Sie sagt, einige der brillantesten und kreativsten Menschen, die ich kenne, waren nicht gut in der Schule. Viele von ihnen entdeckten erst, wozu sie wirklich fähig waren und wer sie wirklich waren, als sie die Schule verlassen und sich von ihrer Ausbildung erholt hatten.
Mhm. Ja.
Und das ist für mich so der Einstieg, warum ich glaube, dass wirklich die Stärkenorientierung das Richtige ist, nicht das, was du in der Schule erlebt hast. Du warst phasenweise nicht interessiert an Mathematik, dann wurde dir Nachhilfeunterricht gegeben. Das heißt, Fächer, in denen wir nicht so gut sind, mit denen verbringen wir doppelt so viel Zeit wie Fächer, mit denen, wo wir Begabung haben. Und man hätte viel früher erkennen können, dass du eine sprachliche Begabung hast, dass du eine Begabung hast für historische Zusammenhänge und andere Sachen. Und das ist, wenn man da mal ein bisschen in die Forschung einsteigt, gibt es eben zwei unterschiedliche Ansätze. Einmal den konventionellen Ansatz zur Persönlichkeitsentwicklung, der davon ausgeht, dass eigentlich alle Verhaltensweisen erlernbar sind von allen und man durch das Beheben von Schwächen zum Erfolg kommt. Und der stärkenorientierte Ansatz sagt, nee, es sind von Menschen nur einige wenige Verhaltensweisen wirklich gut und schnell erlernbar. Und Schwächen zu überwinden hilft zwar, Fehler zu vermeiden, aber der Ausbau von Stärken führt zum Erfolg. Und der Don Clifton, der sehr da geforscht hat, der innerhalb der Psychologie, der positiven Psychologie so als der Godfather der Stärkenorientierung gilt, der hat so Tests gemacht. Er hat am Anfang seiner Arbeit getestet Menschen, die besonders schnell lesen konnten, und hat dann Menschen, die besonders schnell lesen konnten, Schulungen gegeben, wie sie noch schneller lesen, und Menschen, die normal schnell lesen, Schulungen gegeben, wie sie noch schneller lesen. Mhm. Und die Menschen, die normal schnell gelesen haben, konnten nach der Schulung doppelt so schnell lesen, und die Menschen, die schon vorher schneller lesen konnten, konnten nach der Schulung 10-mal so schnell lesen.
Boah, krass.
So. Und da hat er mehrere Sachen experimentiert, und es hat sich da diese Forschungsrichtung eben weiter etabliert. Es ist aber wichtig, sie in den Gesamtkontext positive Psychologie einzuordnen. Wie macht man es so quasi mit Hilfe der Psychologie, dass Menschen, die gesund sind, nicht krank werden, sondern eben im Zweifel noch glücklicher, noch gesünder werden, als sie ohnehin schon sind. Das ist so der Ansatz.
Ja.
Genau. Vielleicht gibst du mal jetzt.
Also nicht Symptome bekämpfen, sondern Ursachen beziehungsweise.
Ja, und eben an den Stellhebeln gucken, wo Stärken, wo Talente schlummern und so weiter.
Ja.
Vielleicht, ich habe jetzt so in 5 Minuten das mal so versucht zusammenzufassen. Wie hast du das als Schüler erlebt? Hast du Momente gehabt in der Schule? Wir haben es ja schon häufiger gestriffen, dass du gesagt hast, du warst eigentlich so gut wie nie da. Aber gab es Momente, wo es so aufgeflackert hat, wo du gemerkt hast, du bist in deiner Kraft, du kommst in deine Kraft, es hat Spaß gemacht? Also dieses Thema Geschichte zum Beispiel, hast du das schon im Unterricht gemerkt oder ist das eher durch?
Nee, auch gar nicht. Ich hatte nie gute Lehrer leider. Für mich nicht gute Lehrer. Ne? Mhm. Ich habe schon viele Lehrer gehabt, die, glaube ich, ihr Bestes getan haben, Lehrerinnen. Da will ich gar nicht so bashen, aber trotzdem ist, glaube ich, gerade das eine Kernkompetenz von Lehrpersonal. Immer wenn ich Lehrer, Lehrerinnen hatte, die gemerkt haben, dass ich mich entweder zu Tode langweile, chronisch, also klingt so auch rein, aber das ist ja leider so gewesen, unterfordert bin und mich nicht wirklich für den Stoff interessiert habe, der vorgestellt wurde, waren es natürlich die gesagt haben, ja, dann liest ihr doch das mal jetzt durch, mach doch mal das. Also ich weiß schon, mein Deutschlehrer, der war eher ein bisschen diabolisch, der hat uns dann Parsifal lesen lassen, nochmal irgendwie in einer Woche und meinte, ja, wenn du da jetzt irgendwie eine gute Präsentation drüber hältst, dann kriegst du nochmal eine Note besser. Habe ich gemacht, fand er cool. Und so, also die mich herausgefordert haben, die Lehrer, die gemerkt haben, dass mir das Spaß macht, dass ich dann wachse, das war natürlich die Beste, und dann war das Fach auch eigentlich egal. Und ich meine, in meiner Freizeit habe ich ja viel, oder eigentlich ausschließlich, vor allen Dingen, als ich jünger war, gelesen. Am Anfang irgendwie nur Fantasy und Wilde Kerle und weiteres. Aber später dann ja eigentlich nur noch Spiegelzeit und alles, weil ich natürlich probiert habe, mir die Zusammenhänge der Welt zu erklären, warum alles so ist, wie es ist. Und das hat mir bei meinem Politikwissenschaften-Lehrer, also PGW, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft im Hamburger Schulsystem, extrem geholfen, auch wenn mein Lehrer kein Fan davon war, dass ich so undiszipliniert war, nie in der Schule war, immer eher der Klassenclown war, aber er schon gemerkt hat, dass ich mit ihm auf einem hohen Niveau diskutieren kann, hat mir immer so eine sehr angeregte Freund-Feindschaft. Also es war bis zum letzten, auch wir haben dann, als Abi-Ball war, haben wir uns dann noch bis 4 Uhr morgens in der Wodka-Bombe zusammen einen reingestellt. Also das war schon eine schöne Beziehung. Ich habe mich am Verkleidungstag, wo man sich als Lehrer verkleidet, natürlich als er verkleidet, und da habe ich auch noch angeschaut, weil du Arschloch. Deswegen Shoutout an der Stelle an Herr Albruchscheid, bester Lehrer meiner Karriere, würde ich sagen. Und das, genau, der hat sein Bestes getan. Der hat auch an der Uni nebenbei unterrichtet und hat mir die richtigen Aufgaben gegen die richtigen Stellschrauben gestellt und trotzdem auch mich einfach gechallenged. Und ich glaube, man muss halt immer diesen Kompromiss finden. Problem ist halt im Gymnasium zwischen, dass man probiert, möglichst viele Leute durchs Abitur zu schleppen. Aber die Leute, die sich vielleicht auch langweilen, die andere Themen spannend finden, ich glaube so oder so, dass die wenigsten Leute da wirklich gefördert werden in ihrem, was sie gut können, natürlich auch gegen eine Wand fahren. So, weil ich hatte auch bei
Debattieren?
Ja, hier, ja. Dieses Debattierding habe ich dann ja auch mitgemacht bis zum Hamburger Level da sozusagen. Dann haben wir auch mit Herrn Scholz damals noch Bürgermeister diskutiert und er meinte dann ganz stolz, wir haben jetzt irgendwie 60-80% der Leute machen mittlerweile Abitur. Und habe ich auch gefragt, warum? Es ergibt doch gar keinen Sinn. Also 80% der Leute in meiner Klasse kommen nicht richtig mit. So müssen alles dreimal erklärt bekommen. Es ergibt doch keinen Sinn, ein System allen überzustülpen, wo vielleicht 10% gut damit umgehen können, das richtige Niveau ist für sie. Und dann wiederum für einen gewissen Anteil ist es zu langweilig, dann ist es für einige überfordernd. Und eigentlich ist das ja in jedem der drei Systeme, die wir haben, so. Und ich kenne auch genug Leute, die von der Hauptschule in die Realschule, ins Abitur, denen am Anfang nichts zugetraut wurde. Also irgendwo sind die Stellschrauben massiv falsch angestellt. Und ich möchte auch nicht irgendwie das Lehrpersonal dazu sehr bashen. Ich glaube, dass wir nicht digitalisiert genug sind. Ich glaube, dass zu viele Leute sich für eine Beamten- oder eine Lehrlaufbahn entscheiden, aus Gründen, die nichts damit zu tun haben, dass man die individuellen Stärken von Schülerinnen erkennen möchte und diese fördern möchte. Das ist ja auch bewiesen. Ja, und das hat eben dazu geführt, dass ich in der Schule eher eine mittelmäßige Experience hatte. Und dadurch, dass natürlich auch der Job nicht genug gewertschätzt wird, nicht genug bezahlt wird, super viel, die Lehrmaterialien immer vom eigenen Geld bezahlt werden müssen und die meisten wirklich engagierten Lehrer und Lehrerinnen ja in ihrer ganzen Freizeit alles machen und das, die Räume schön gestalten. Also meine letzte Schule, in der ich war, war auch in einem alten Bunker, der eigentlich gefühlt 90% Asbest war. So, da macht es natürlich auch nicht so viel Spaß, jeden Tag hinzugehen. Verstehe ich alles. Problem ist aber, wie gesagt, dass nur ein sehr geringer Anteil der Lehrer erkannt hat, was ich gut kann. Die meisten Lehrer waren ja vor allem am Anfang der Meinung, ich kann froh sein, wenn ich einen Hauptschulabschluss bekomme. Ihr wart sehr froh, als ich einen Hauptschulabschluss hatte und dann klar war, ich kann theoretisch eine Lehre machen. Und ja, so zeigt sich das ja, dass es wirklich sehr weit weg von diesem stärkenorientierten Arbeiten ist. Weil ja. Ich konnte immer gut reden, weil ich war immer laut, ich war immer störend, habe immer Ärger gemacht, habe immer probiert, mich irgendwie zu beschäftigen. Natürlich auch nicht den besten Fokus in dem Sinne. Aber dann ein guter Lehrer wird natürlich mehr eine gute Lehrerin. Ja, der Junge hat Lust, sich auszudrücken. Vielleicht, also zum Beispiel Theater hat mir immer total viel Spaß gemacht. Da hatte ich einen tollen Lehrer, der mich total gefördert hat, auch im Religionsunterricht, obwohl ich jetzt nicht sonderlich gläubig bin. Aber es hat mir extrem viel Spaß gemacht, weil der mich extrem gefördert hat. Und ich glaube, dass da eben auch die große Stärke von Lehrpersonal liegen sollte. Und natürlich aber auch von Managern. Also auch natürlich steht es jedem selber frei, seine eigenen Stärken zu identifizieren und sich da mit den Schwachpunkten und Stärken auseinanderzusetzen. Aber ja, also ich finde es ganz, ganz spannend, wie es vielleicht auch bei dir war. Also wann bist du, weil du hast ja angefangen einfach mit ganz viel alles für den Job geben, 100 Stunden, 80 Stunden arbeiten, was natürlich auch eine Riesenstärke ist, aber hast du damals schon bewusst in den Talenten oder mit den Talenten gearbeitet, die du hattest? Weil durch die Schule bist du ja auch nur durchgerutscht.
Nein, bewusst habe ich das überhaupt nicht gemacht, weil ich es auch gar nicht wusste. Ne? Ich kann das heute mit meinem Stärkenprofil erklären. Vielleicht gehe ich noch mal ganz kurz auf den, dann können wir mal über unsere beiden Profile reden, auf den Test noch mal ein, den wir heute ja so auch in die Überschrift gepackt haben. Der CliftonStrengths 34 ist also das Tool, mit dem wir über Stärken reden. Oskar hat ihn heute gemacht. Ich glaube, zum zweiten Mal. Du hast ihn, glaube ich, bei Stoß und Klausen schon mal gemacht, aber nur in der Kurzform. Und heute auch ja 10 Jahre später quasi mit Arbeitserfahrung. Ich habe ihn auch dreimal schon gemacht und der aktuelle ist aber auch der, mit dem ich arbeite. Und die Methode funktioniert so, also 177 Aussagenpaare. Man muss immer sagen, was entspricht von diesen beiden Aussagen am ehesten meiner Art zu denken, zu arbeiten, zu fühlen. Wenn man sich nicht entscheiden kann, geht man in die Mitte. Wenn man sagt, nee, ich bin so 3/4 auf der einen, 1/4 auf der anderen Seite, hat man noch so Zwischendinge. Es geht unter ein bisschen Zeitdruck und es sortiert 34 Talentthemen in eine individuelle Reihenfolge. Und die Theorie sagt so, die Top 5 machen so 60% der Persönlichkeit aus und die Top 10 so 80%. Und diese, um damit man mit den 34 ein bisschen auch strukturell arbeiten kann, sind die 4 Domains zugeordnet. Also einmal gibt es die Domain Durchführung, wie man also Maßnahmen umsetzt. Es gibt die Domain Einflussnahme, wie man führt, wie man das Wort ergreift, wie man mit Menschen quasi oder Menschen dazu bringt, etwas zu machen, also beeinflusst. Dann gibt es den Beziehungsaufbau grundsätzlich. Und die 4. Domain ist die des strategischen Denkens. Und ich fange mal mit meiner an. Also ich habe 5 Grüne. Grün ist das strategische Denken. Und ich habe also die aus den 8 Talenten, die es dort gibt, gerade die 3, die so eher analytisch sind, nämlich Analyse, Kontext, also aus der Geschichte lernen und Intellekt, die habe ich nicht. Ich habe dafür Wissbegier, Strategie, Ideensammler, Zukunftsorientierung und Vorstellungskraft. Also alles Dinge, die nach vorne gehen. Das kann ich, da kannst du natürlich auch zu viele Wechsel am Anfang mit erklären. Damit kannst du erklären, dass du immer neue Aufgaben anziehst, dass du immer begeistert bist.
Was Neues gründen, was Neues machen.
Genau.
Für jede Idee gleich brennen.
Genau. Dann habe ich, wenn man, es gibt ja immer Blindspots dahinter, der große, große Blindspot, der sich in diesen fünf Stärken manifestiert, ist, ich überfordere konstant mein Umfeld, weil ich natürlich andauernd wieder was Neues will, dann komme ich mit einem neuen Buch, mit einer neuen Methode, mit einer neuen Lebensweisheit und mit zu vielen Ideen für neue Geschäftsfelder und so weiter. Und dann habe ich noch, ich setze mal bei die 3A, weil es auf Englisch sich besser anhört, Arranger, Achiever und Activator. Also ich komme schnell in Gang, Activator, Arranger, ich kann gut Prozesse, Strukturen bauen und Achiever, Leistungsorientierung. Wenn du die drei auf die fünf drauf hast, nochmal Nitroglycerin. Und dann habe ich noch positive Einstellung und Einzelwahrnehmung. Also ich kann mich gut auf Leute einstellen. Das zusammen hat dafür gesorgt, dass ich ein guter Unternehmensgründer bin und auch in den ersten Jahren so, wenn viel Veränderung angesagt ist. Aber sobald Dinge in den Levelflug kommen, ist mein Talentspektrum nicht geeignet, das alleine zu machen. Da muss man dann andere Talente haben. Und das war ein Teil meiner Misserfolgsgeschichte in den Partnerschaften, dass ich das nicht wusste, nicht auf dem Schirm hatte, dass ich eigentlich Leute, ne, also zum Beispiel, was du jetzt hast bei dir, du hast zum Beispiel Fokus, was mir sehr fehlt, was eine tolle Ergänzung wäre. Du hast Kontext, also das aus der Historie heraus Dinge erklären und entwickeln können. Wir haben auch Gemeinsamkeiten. Du hast also auch Arrangeur, du hast Strategie, du hast Wissbegier und auf Platz 15 auch Vorstellungskraft. Das heißt, wir haben schon eine gewisse Ähnlichkeit, auch positive Einstellung ist vorne bei dir. Aber es ist ein anderes Spektrum. Ne?
Und, und so ist halt jeder so ist unterschiedlich. Jeder
einzeln, ja. 1 zu 30 Millionen die Chance, dass wir die ersten fünf in derselben Reihenfolge haben.
Ja, das ist schon interessant. Ja, ja. Und ich finde da auch viel wieder so über den eigenen Prozess, sag ich mal. Ne? Also kann mich ja auch irgendwie immer nicht so richtig einordnen, so zwischen extrovertiert und introvertiert.
Das zeigt deins aber total gut,
genau, diese Bandbreite. Genau, bildet das eben sehr gut ab, diese Bandbreite. Und es ist ja sonst schwierig, sich selbst irgendwo dann wirklich wiederzufinden und auch zu schauen, okay, wo sind da meine Blindspots? Da ist das natürlich extrem wertvoll, dass man weiß, okay, ich lese zwar sehr, sehr gerne, ich bringe auch sehr gerne bei und das sind alles Dinge, die mir Spaß machen. Wenn ich das jetzt aber im Alltag den ganzen Tag probiere, meinen Freunden, meiner Frau die Welt zu erklären, kann das denen auch gut und gerne auf den Sack gehen.
Und das mit Kontext gekoppelt, auch noch aus der Historie herleiten können, warum es nur so sein kann, läufst du Gefahr, Oberlehrer zu sein.
Genau. Ne? Ja, genau. Das ist auch absolut fair.
Was aber stark ist, zum Beispiel diese Kombination, du hast auf 1 Arrangeur und auf 6 Fokus, das ist schon top, auch Leadership. Du kannst gut Dinge sehr fokussiert, Teams aufbauen, Prozesse aufbauen, dass es dann auch wirklich losgeht. Du brauchst dann auch Leute, die dir beim Umsetzen helfen, weil bestimmte Talente eben dann bei dir da im Umsetzungsbereich nicht ganz so stark sind. Ne? Also wenn du zum Beispiel guckst, wo bei dir Disziplin ist, das 25 so, ist aber nicht schlimm. Du weißt es ja, was für Leute du um dich rum brauchst. Ne? Du hast ein sehr ausgewogenes Profil, du hast also quasi dreimal grün, also dreimal die Art zu denken, mit Kontext, Wissbegier, Strategie, du hast dreimal blau, also die Art, wie du Beziehungen pflegst, Bindungsfähigkeit, Einzelwahrnehmung, Entwicklung, das heißt, du bist sehr an wenigen intensiven Beziehungen interessiert, der Blindspot ist, dass sich Leute auch mal ausgeschlossen fühlen bei dir. Also zusammengefasst grob, ne? Deine Art zu beeinflussen ist ganz klar deine Kommunikationsfähigkeit und dein Selbstbewusstsein. Das ist, wenn man so 1,96 und 100 durchtrainierte Kilo hat, kann das auch abschreckend wirken. Das ist da so ein bisschen der Blindspot. Aber es ist ein super schönes Profil. Und du hast ja beim Durchlesen auch gesagt, ja, das meiste ist dir davon auch bekannt. Und auch bei dem Blindspot ist jetzt nichts, was komplett überraschend ist, aber lass es mal sagen.
Ich glaube, genau. Man kann, wenn man sich eben nicht wirklich sicher ist, was macht mich aus, was beschwert mich, also wenn man eben gerade auch noch jünger ist, noch nicht so lange im Prozess ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, wenn man eben schon, keine Ahnung, Coaching, Therapie, natürlich kann man das auch alles selber, man kann sich auch selbst reflektieren, aber ich glaube, dass, wie gesagt, man wird auch nie so gut eben im Fitness, im Sport, wenn man nicht einen guten Trainer hat und oder halt in der Arbeit, wenn man einen guten Mentor, Mentorin hat. Und deswegen, ich glaube, wenn ich mich vor 10 Jahren intensiv damit auseinandergesetzt hätte, hätte mir das auf jeden Fall den Weg verkürzt.
Ja,
genau. Und das, worüber wir aufgesprochen hatten, ich probiere ja möglichst viel Feedback einzuholen von Kolleginnen, von meinen Chefs, Chefinnen, von euch. meine Frau, meine Freunde irgendwie mich zu spielen. Mein Bruder macht da einen sehr, sehr guten Job.
Ja, und das ist natürlich super. Wenn du diesen Muskel früh trainierst,
ja,
dann brauchst du auch diese Tests nicht so sehr oder du hast dadurch dann viel Bestätigung, weil du es auch vorher schon.
Ich hab das ja bei dir gesehen, dass du früher überhaupt nicht kritikfähig warst und dir aber das auch über den Prozess echt sehr, sehr gut antrainiert hast. Das offen anzunehmen, vielleicht im ersten Schritt erstmal ein bisschen beleidigt sein, aber nicht so wie früher sehr beleidigt sein. Und dann aber eigentlich nach einem Tag oder 10 Minuten, je nachdem, wie schlimm du es fandest, zu sagen, ey, das stimmt total, vielen Dank.
Ja.
Das ist super. Ich glaube, dafür sind natürlich auch sowohl Familie, Kids, enge Freundschaften. Deswegen machen wir auch diesen Podcast, weil wir auch so offen sonst miteinander sprechen. Sehr, sehr wertvoll. Nee, genau. Und deswegen, da ich das bei dir gesehen habe und ich auf jeden Fall meinen Blindspot mit Kritikfähigkeit auch sehr, sehr stark wahrgenommen habe, habe ich eben probiert, möglichst viel Feedback mir einzuholen. Auch wenn ich da überhaupt nicht gut umgehen konnte am Anfang mit, wird es immer besser und es ist ein Muskel, den man trainieren kann und muss. Darüber hatten wir ja schon in Feedback gesprochen. Und ich glaube, selbst wenn es eine Schwäche von einem ist, Feedback gut anzunehmen, natürlich muss man sich dem nicht den ganzen Tag aussetzen, aber man lernt und wächst natürlich doch viel, viel schneller, wenn man sich aktiv reflektiert, spiegelt und schaut, okay, was löse ich eigentlich in anderen Menschen aus und genau, wie kann ich das zum Positiven, wenn im Endeffekt wollen wir auch Menschen gefallen, wollen einen guten Impact in der Welt machen, im besten Fall, und nicht negativen Einfluss oder Impact haben in irgendeiner Form. Also wie gesagt, ich finde das Tool super, auf einem sehr schnellen Weg, einen sehr guten Überblick. Das Wichtige ist, dass man sehr ehrlich ist. Also ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Nee, weil
es gibt ja kein Ranking, es gibt kein Gut, kein Schlecht. Ich will noch mal ein Beispiel. Dein Bruder Moritz, der, ich glaube, 6-mal blau, also Beziehungsaufbau unter den Top 10 hat, Harmonie auf 1, der war erstmal richtig sauer auf sich selbst, sagte, Papi, da ist kein strategisches Thema vorne. Und seine beiden Freunde, die dabei waren, sagten, ja, Moritz, aber frag dich mal, warum jeder im Studium immer dich in den Strategiethemen dabei haben möchte, weil du kannst Situationen, die verfahren sind, ne, mit dem Harmonietalent wieder harmonisieren. Du hast einfach.
Ich sage immer, Moritz ist das Gegenteil von Weltschmerz. Also alle meine Freunde sind auch mit ihm befreundet. Also das ist
den Mann
will man immer um sich haben.
Ja.
Und genau, das ist eben auch wertvoll in der Arbeitswelt. Es müssen nicht alle nur durch die Tür rennen und Leader sein. Und
Das Schöne ist auch nochmal, die Frage ist ganz gut mit Leader. Du kannst eben auch mit jeder der Talentkombination Leader sein. Es gibt natürlich, wenn du mit dem Thema Beeinflussung mehr hast, so ein paar Talente, wo du sagen kannst, ja, klar, dem fällt es leichter. Aber wenn du dir anguckst, nimm mal so ein Unternehmen wie Microsoft. 3 Vorstandsvorsitzende in der Geschichte des Unternehmens. Angefangen Bill Gates, eher ein Nerd. Auf jeden Fall am Anfang eher Introvert. Dann ein Steve Ballmer, voll Extrovert, Sales-driven, lustig, laut. Und dann Satya Nadal, der erstmal seinen Führungskräften Marshall Rosenberg gewaltfreie Kommunikation auf den Tisch gelegt hat und gesagt hat, lest das, ich will, dass wir so arbeiten. Und der ganz klar ein Introvert-Leader ist. Und es gibt gute Introvert-Leader, es gibt Extrovert-Leader. Du musst halt nur wissen, kannst du deine Talente einsetzen, um zu führen.
Ne? Absolut. Und auch da, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, der Mann ist, glaube ich, auch 30 Jahre bei Microsoft gewesen. Da kann man sehr lustige Videos anschauen, wo er noch Excel irgendwie selber irgendwelche Updates programmiert hat und das dann vorgestellt hat in Videos, aber auch ganz vorsichtig, ganz ruhig. Also super schöne Geschichte.
Ich würde gerne noch, weil wir das jetzt haben wir ein Tool vorgestellt, das kostet 65 Euro, dauert 40 Minuten, nicht jeder hat die und will die ausgeben. Ich würde gerne noch ein paar andere Tipps geben, wie kann man an seine Stärke rankommen.
Ne? Also A, kann man natürlich sich Feedback einholen, das ist so oder so. Also ganz einfache Methodik ist natürlich einfach, was mache ich gut, was kann ich noch besser machen, wovon sollte ich noch mehr machen? Einfach die Fragen. Das ist bei uns auch das Default-Feedback, das funktioniert extrem gut. Da findet man eigentlich immer Leute, die gewillt sind, einem zu helfen. Das sind auch eigentlich immer die richtigen Leute, um Feedback zu geben. Wenn man jetzt besonders sensibel ist, sollte man vielleicht auch dann darauf Rücksicht nehmen, das kommunizieren und sagen, hey, bitte gewaltfreie Kommunikation, jetzt ein bisschen doll gedacht. Ne? Aber dass man auch da natürlich Rücksicht auf sich selbst nimmt, Rücksicht auf das Gegenüber nimmt. Und das vielleicht auch zu einer Zeit macht, jetzt zum Beispiel bei uns ist gerade nicht viel los, deswegen schreibe ich meine ganzen Feedbacks, finde ich super angenehm in der Sommerpause, dass man die Leute damit nicht überfordert, sondern das auch rechtzeitig macht, im besten Fall nach einem Projekt. Wir haben es ja schon über das Thema Retro genau vor 10 Folgen gesprochen, dass man nach einem Projekt nach Feedback fragt, dass man im Vorhinein die Erwartungshaltung klärt und dann kriegt man eigentlich auch immer ein sehr, sehr faires Feedback, was ich persönlich noch nicht ausprobiert habe, was ich aber glaube, was sehr, sehr gut funktionieren wird, basierend auf meiner Erfahrung, wenn man einfach das gleiche Thema einmal bei ChatGPT durchspielt und sagt, also ich arbeite so und so, das bin ich, das macht mich aus. Ich würde gerne verstehen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen. Stell mir mal 20 Fragen und sag mir danach, wie ich mich vielleicht noch verbessern könnte, worauf ich Rücksicht nehmen sollte, und tu so, als wärst du ein Mental Coach, Arbeitscoach mit 50 Jahren Erfahrung, keine Ahnung.
Ja, du kannst weitergehen. Du kannst auch sagen, also das Feedback deiner Freunde mitnehmen. Ne? Kannst sagen, du stellst deinen Freunden 3-4 Fragen, sagst, pass auf, sprecht mir, ihr müsst nichts machen, schreiben, sprecht mir einfach eine Sprachnachricht, und dann holst du die 10 Sprachnachrichten zu ChatGPT rein. Also du kannst das ja wirklich im Umfang beliebig machen, haben wir auch gute Erfahrungen mit. Was aber auch schön ist, ist eine Übung, die Ranghild Struss von Struss und Klausen, haben wir letzte Folge schon drüber geredet. Sie war letzte Woche bei uns im Podcast. Die hat so ein Buch gerade geschrieben, das heißt Job Crafting, wie man aus dem Job, den man macht, den Job kreiert, den man möchte. Mhm. Wo man eben auch sehr stark erstmal guckt, die sagt so eine Übung, schreib dir 50 Sachen auf, die du gut kannst. 50. Also da sagen die meisten Leute, wie? Kann ich nicht. Aber wirklich kleine Sachen. Ich kann besonders gut in Meetings alle Leute erstmal willkommen heißen. Ich kann besonders gut, wenn ein Kunde bei uns irgendwie sitzt, Verbindung aufbauen. Ich kann, ne, also kleine Sachen. Und dann, Mami hat es neulich sogar mal 100 Sachen. Das war irgendwie auch ein Workshop oder irgendwie.
Ja, ich habe ihr da geholfen.
Ja, und das ist so geil, wenn du das mal machst. Und dann, wie kannst du dann eingeben bei ChatGPT und sagen, okay, was sind dann die 5 Stärken, die du daraus liest?
Je mehr du den Bot fütterst, desto besser wird am Ende das Ergebnis sein. Genau, all das kann rein. Und also vielleicht auch einfach mal eine positive Feedback-Schauer im Team machen, wenn man schon so einen Status erreicht hat, wo man das gut machen kann, dass man einfach sich einfach mal sagt, wofür man dankbar ist bei dem anderen, weil das oft Sachen sind, die man gar nicht so bewusst macht, wo man gar nicht weiß, dass die Leute das wertschätzen, aber die Leute schätzen meistens viel mehr an einem, als man selber so denkt. Und vielleicht noch da der Punkt zum Thema Freunde nach Feedback fragen, man ist halt auch immer das Ergebnis der Menschen, die einem am engsten sind, die um einen rum sind. Deswegen, klar, es gibt mal schwierige Zeiten, aber sich mit Leuten zu umgeben, die einen auch in den eigenen Stärken bestärken, das wertschätzen und man eben genau das auch für den anderen tut und sich für jeden Erfolg freut. Und wenn die Leute in ihren Stärken leben, dann ist es im Endeffekt auch gesellschaftlich, glaube ich, ein schönerer Zustand, in dem wir uns befinden, wenn wir da vom Kleinen ins Große gehen und es einfach so wertschätzen, wie wir sind, und unsere individuellen Stärken hervorheben und eben nicht nur unsere Schwächen.
Ja.
Das finde ich das Schöne an der Philosophie.
Gibt es 2 schnelle Tools, wie man das mit der Liebesschauer auch ein bisschen systematisieren kann. Also einen hat Frederic Laloux in Reinventing Organizations beschrieben, der auch ein Problem löst, was viele Unternehmen haben, die Jahresgespräche haben und wo dann die Chefs die Leute fragen, ja, du, Oskar, du arbeitest doch mit Moritz zusammen, sag doch mal, wie ist der Moritz so? Ne, was natürlich erfahrene und gute Leute auch gut machen können, aber es gibt eben Leute, die dann das auch missbrauchen und man kommt auf Bilder, die nicht unbedingt gut sind. Und der empfiehlt, hat er irgendwie sich abgeguckt bei einem Unternehmen in den USA, so ein Medienunternehmen, da wird das Team quasi auf die Wiese geschickt, Flipchart, und einer steht und dann wird Oskar durchgenommen und dann ist erst die Frage vorne, warum arbeite ich gerne mit Oskar zusammen? Oder was mag ich an der Zusammenarbeit mit Oskar? Dann sagen die Leute, was sie alles mögen. Zweite Seite, Flipchart, was wünsche ich Oskar für die Zukunft?
Ja.
Da kommt dann eine wohlmeinende, wertschätzende Art und Weise über Blindspots, über Dinge, wo Oskar sich weiterentwickeln darf.
Ne?
Und das ist, und mit das den beiden dazu. Blättern gehst
es
du
uns, ja alle wachsen.
Mit den also. Beiden Blättern gehst du dann in dein Jahresgespräch. Ne? Oder was wir bei IO gemacht haben, jeder schreibt, Forum 10 Leute, jeder schreibt an jeden einen Love Letter. Auch mit so 3 Leitfragen, was mag ich an dir, was wünsche ich dir für die Zukunft, und die dritte, wenn ich dir bei einer Sache helfen könnte, würde ich dir. Hm. Und dann setzt die Person da auf dem heißen Stuhl und dann kriegt die 10 Briefe vorgelesen von den anderen. Und dann wird der Stuhl auch wirklich heiß. Und dann hast du 10 Briefe Feedback.
So. Ja.
Und also es gibt tausende Sachen. Und man kann sich helfen lassen mit solchen Tools wie Clifton Strengths. Oder es gibt einen anderen von Martin Seligmann, den 24 Character Strengths. Den gibt es bei der Penn State University. Gibt es so ein Download-Portal, können wir mal verlinken. Der Test ist sogar umsonst.
Eure Eltern, also, Freunde, Familie, genau, Partner, Partnerin.
Ja.
All die können euch da wertvollen Input geben. Und falls ihr auch noch irgendwie mehr Infos, falls das ChatGPT und AI-Thema, wir beide haben uns da natürlich schon massiv reingefuchst, weil es uns A sehr interessiert und wir Wissbegier ganz oben haben. Wir wollen die neuesten Technologien als erste verstehen und auch für uns nutzen. Das ist nicht für jeden so, was vollkommen okay ist. Nicht jeder sieht da die Relevanz. Wir wollen auf jeden Fall aber mehr über künstliche Intelligenz sprechen, wie wir sie unterschiedlich benutzen zwischen den Generationen, was das jetzt für meine Generation für einen Impact hat. Ich kann mich letztes Jahr noch an mein Seminar erinnern, wo meine Studierenden die Aufgaben, denen ich ihnen für die Pause gegeben habe, dann beantworten sollten. Und ich sie gefragt hatte für das nächste Seminar, wo es um künstliche Intelligenz geht, wollt ihr ein Prompting-Seminar, wollt ihr euch mit ChatGPT auseinandersetzen? Und die Hälfte der Leute haben ihren Laptop umgedreht und gesagt, ey, wir machen die Aufgaben gerade auch mit ChatGPT, muss uns nichts mehr beibringen. Ich so, ah, okay, okay. Dankeschön. Und ja, deswegen, ich bekomme es ja immer mit, es ist natürlich gerade eine ganz andere Selbstverständlichkeit, damit zu arbeiten, wenn euch das interessiert und wie man da vielleicht auch sich noch mehr annähern kann, dann sprechen wir da sehr gerne drüber. Wir sprechen so oder so über die Implikationen von künstlicher Intelligenz für die Generation und die Hoffnungen, die auch dann bei Gen Z damit verbunden sind, die Ängste, die bei der Boomer-Generation damit verbunden sind.
Und allen dazwischen.
Und allen dazwischen, genau, so wie immer. Brücken aufbauen und sie
nicht zerschlagen. Nicht
zerschlagen, servus. Mhm. Genau, aber ja, ich, ja.
Das war's schon wieder. Jetzt noch ganz schnell die Mini-Retro. Was wollen wir besser machen?
Wir wollen auf jeden Fall unsere LinkedIn-Posts noch ein bisschen zielgerichteter gestalten, noch bessere Takeaways für euch zusammenfassen und auch probieren, wirklich am Ende der Folge, wie jetzt in den letzten Folgen, so die wichtigsten Takeaways zusammenzufassen. Ich glaube, hier bei dem stärkenorientierten Arbeiten kann man das eben darauf zusammenfassen. Schaut es euch an, holt euch Feedback, nutzt eins der Tools, die wir euch empfohlen haben. Da gibt es gar nicht so viele How-Tos oder To-Dos, sondern kommt an euren Prozess. Und ja, so wollen wir weitermachen. Wir freuen uns nach wie vor extrem über jedes Feedback, jede 5-Sterne-Bewertung. Und selbst wenn es 1 Stern ist, wenn ihr uns schreibt, warum, dann freuen wir uns auch darüber, uns zu verbessern. Und ja, wir sind ganz dankbar, dass ihr uns immer noch und weiterhin zuhört, dass einige von euch uns schreiben, dass ihr Fans geworden seid. Das macht mich extrem stolz, ja. Sehr, sehr glücklich. Ich hätte das nicht erwartet. Und genau, wir werden vielleicht auch nochmal über unseren ersten OKR-Cycle reden, wir werden vielleicht nochmal eine dedizierte Folge zu OKRs machen, wie wir da vorankommen mit unseren eigentlich sehr hochgesteckten Zielen, die zum Teil aber wirklich schon erreicht sind. Wir sind auf jeden Fall ganz froh und stolz, euch als Hörer und Hörerin zu haben und freuen uns dann euch hoffentlich auch live in den nächsten Wochen und Monaten, dann zum Beispiel auf der Next Conference am 19. September.
Orgatech.
Zu sehen und da werden wir auch weiterhin auf LinkedIn Informationen teilen, was wir da so besprechen werden.
Ja, ich lese mal zum Schluss Feedback vor, was wir von einer Hörerin bekommen haben. Ich nenne den Namen jetzt nicht, weil sie nicht gesagt hat, dass ich es darf, aber ich lese mal vor. Hallo Herr Trautmann, vielen Dank für Ihren neuen tollen Podcast, den Sie gemeinsam mit Ihrem Sohn machen. Ich arbeite als Ärztin in der Psychiatrie für Ältere und bin großer Fan von Reverse Mentoring, schon aus medizinisch-therapeutischen Gründen. Herzliche Grüße.
Oh, süß. Dankeschön dafür. Kuss, Kuss. Liebe geht raus. Bis bald. Habt eine schöne Woche, einen schönen Tag. Und
bis zur nächsten Woche.
Bis zur nächsten Woche.
Tschüss. Ciao.